nur die Entscheidungsschlacht dieser Revolution. Nämlich die Junischlacht 1948. Sie war gleichzeitig zur Entscheidungsschlacht der europäischen Revolution geworden. Bis zur Junischlacht hatten auch in großen Teilen des deutschen Kleinbürgertums und sogar in großen Teilen der werdenden, noch kleinen industriellen Bourgeoisie in Deutschland Gruppen von der Demokratischen Republik geträumt, die sie erstreben wollten. Die französischen Klassenkämpfe, sie hatten diese industrielle Bourgeoisie sozusagen den linkesten Flügel der liberalen Massenbewegung für sich nun bilden. Am Ende den rechtesten Flügel. Sie hatten diese industrielle Bourgeoisie überzeugt, ja Gott, Demokratie, das ist doch ein allzu heikles Experiment. Denn es gibt ja bereits eine Arbeiterklasse, die für ihre Interessen kämpfen will. Machen wir lieber immer neue Kompromisse mit allen möglichen Gruppierungen der bisher herrschenden Klasse. Dann setzen wir uns den Risiken nicht aus, denen sich die französische Bourgeoisie, siehe Junistand, hatte aus setzen müssen. Die Liberalen, also in den verschiedenen Staaten des Deutschen Reiches, sie verkaufen nun ihre demokratische Zuversicht sehr rasch. Sie sind zum Teil nun seit der Märzrevolution in Preußen und ihren Vorstufen in Baden an den Regierungen beteiligt gewesen. Und diese Revolutionen in einzelnen deutschen Staaten, in den Staaten des Deutschen Bundes, sie waren samt und sonders ja von ähnlichen Klassenkoalitionen getragen gewesen, zunächst, wie die Februarrevolution in Frankreich. Praktisch allen Klassen der Bevölkerung, bis auf die Feudalen und den Staatsapparat selbst. Und also hatte der Staatsapparat überall, diese Revolution war nicht so kühn wie die Revolution in Frankreich gewesen und hatten nicht zur unmittelbaren Proklamation der Republik, der einen und unteilbaren Republik geführt, wie in Frankreich in der Februarrevolution 1948. Sondern sie hatten überall zu Verfassungsversprechungen der bestehen gebliebenen alten Staatsmacht hingeleitet, denen so kühn wie die französische Bevölkerung, nun das war ja die deutsche doch nicht, und ein so starkes industrielles Proletariat, wenn auch in Frankreich ja keineswegs die stärkste Klasse der Nation, das waren auch in Frankreich die Kleinbauern geblieben. Eine so starke Klasse war das industrielle Proletariat ja in Deutschland nirgend. Und die revolutionären Intellektuellen in Deutschland, nun, sie waren zwar in Ansatzpunkten liberal und revolutionär gewesen, aber keineswegs so entschieden wie in Frankreich. Denn in Frankreich lebte man ja in einer Nation, die immerhin die Tradition einer großen, siegreichen Revolution, die Europa erschüttert hatte, hinter sich hatte. In Deutschland nicht. Und in Frankreich lebte man immerhin in einem Lande, das auch den Sturz der Bourbonenmonarchie von 1830 hinter sich hatte. In Deutschland nicht, da hatten nur einige der Mittelstaaten dann kleine Verfassungskonzessionen machen müssen. Aber nur an Teile der herrschenden Klassen und mehr nicht. Und infolgedessen war es auch kein Wunder, dass die deutschen Intellektuellen alles andere als auf dem geistigen Niveau der Französischen ihrer Zeit war. Sie hatten zwar allesamt liberale Umgestaltungen gefordert und sie dachten allesamt national und waren mit dem Deutschen Bund unzufrieden, der ja auf dem Gleichgewichtsverhältnis der beiden Großmächte Preußen und Österreich beruht hatte. Und im Übrigen eben nationale Einheit vorenthielt. Auch die industrielle Bourgeoisie dachte national insofern, als sie ein einheitliches Zollgebiet und Freihandel haben wollte. Aber radikaldemokratisch dachte nur ein ganz kleiner Teil der Intelligenz von damals anders gefangen. Und der Bewusstseinsgrad der Bauern- und Handwerkermassen, er war natürlich auch in Deutschland geringer als in Frankreich. Und es war ganz klar, dass der Prozess der deutschen Revolution langwieriger, widerspruchsvoller, kompromissgeladener sein musste als in Frankreich. Wohlgemerkt, das wussten auch Marx und Engels, als sie in dieses Gewirr zurückgekehrt waren. Und sie wollten hier den Prozess der Revolution vorwärts treiben. Und deshalb kamen sie mit einem Aktionsprogramm, den auch die letzte Sitzung des Zentralkomitees des Bundes der Kommunisten vor der Rückkehr nach Deutschland beschlossen hatte, in 17 Punkten. Ein im Grunde eher jakobinisch-demokratisches, denn sozialistisches Aktionsprogramm beschlossen. Weil sie wussten, das ist die nächste Stufe, sonst kriegen wir das Ganze gar nicht weiter. Und darin allerdings den Begriff vorweggenommen, er war bereits in den Grundsätzen des Kommunismus von Engels, der Vorform des kommunistischen Manifests vorweggenommen, der später in ganz anderen Zusammenhängen einmal eine große Rolle spielen sollte. Den Begriff der Permanenz der Revolution. Eben weil die Revolution kein einmaliger Akt sei, sondern ein langwieriger Prozess. Und hier in Deutschland ein langwieriger Prozess, der erst zur Macht Beteiligung der ja noch unentwickelten Arbeiterklasse in einer jakobinisch-demokratischen Diktatur, die allein in der Lage sein würde, die Staatsapparate der Einzelstaaten zu vernichten und die Demokratie aufzurichten, führen sollte. Und dann erst in einem langen weiteren Prozess zu weiterer Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterklasse und zur Übernahme der Führung durch die Arbeiterklasse. Zur Prävalenz der Arbeiterklasse in diesem Prozess, zu ihrer Hegemonie, weil sie die klarst denkende Klasse sein konnte, noch nicht etwa zu ihrer Diktatur, zu der sie gar nicht in der Lage gewesen wäre. Um langsame Umleitung auch im Industrialisierungsprozess in sozialistischer Richtung durchzusetzen. Das war der wesentliche Inhalt dieser 17 Punkte. Und er war insofern auch real, als ihm manche Ansatzpunkte im damaligen Deutschland durchaus entsprachen. Es gab nun unter den demokratischen Kräften, denen nun die Staaten riesige Konzessionen machen mussten, weil sie zitterten und glaubten, nicht mehr genügend hinter sich zu haben. Demokratische Fraktionen, wirklich demokratische Fraktionen, an die man anknüpfen konnte, nur waren sie eben wesentlich schwächer als in Frankreich. Das zeigte sich übrigens sowohl bei den Wahlen zur Preußischen wie bei den Wahlen zur deutschen Nationalversammlung und die Wahl zur deutschen Nationalversammlung war ja bereits eine ungeheure Konzession. Der Deutsche Bund, der bloße Delegiertenkongress der deutschen Regierungen, hatte sich bereit finden müssen, diese Wahl zur Nationalversammlung auszuschreiben. Und zwar mit einem Reform nach demokratischem Wahlrecht. Aber ich fürchte, in diesem Prozess der deutschen Revolution, den werden wir dann das nächste Mal behandeln müssen. Nur eins bleibt hier im Kopfe zu behalten. Der Bund der Kommunisten, als seine führenden Mitglieder nach Deutschland zurückgehen und an die kleinen Gemeinden in Deutschland, die es ja auch gab, anknüpft. Dieser Bund der Kommunisten war sich klar darüber, eine doppelte Aufgabe steht vor uns. Einerseits müssen wir jede Tendenz zur demokratischen Revolution verstärken und mobilisieren. In allen Ländern. Am Ende der demokratischen Revolution darf nur eins stehen. Die einheitliche, unteilbare deutsche demokratische Republik weg. Zweitens, und dazu müssen wir an alle demokratischen Kräfte anknüpfen, die es irgendwo auch nur geben könnte, kompromissbereit mit jedem. Zweitens müssen wir, um einen Kern in die Hand zu bekommen, der das Ganze dirigieren kann, immer wieder versuchen, wo es Ansätze der industriellen Arbeiterklasse und der Arbeiterklasse überhaupt nicht. Diese zu Selbstbewusstsein, zu Klassenbewusstsein hinzuführen. Aber in dieser widerspruchsvollen Lage, wir müssen gleichzeitig der Arbeiterklasse klar machen, eure Bündnispartner, das sind auch die industriellen Bourgeois, wenn wir sie nur so weit bringen können, gemeinsam mit uns für die Demokratische Republik zu Bündnispartner für euch. Das sind auch kleinbürgerliche und intellektuellen Massen. Wenn wir sie nur dahin führen können, gemeinsam mit uns für den nächsten Schritt für die Demokratische Republik zu kämpfen. Das war die widerspruchsvolle Aufgabe, in der sich praktisch der Bund der Kommunisten als Organisation nur noch höchst theoretisch aufrecht erhalten ließ. Denn ging man nach Breslau, war die Lage ja völlig anders, als wenn man nach Köln ging. Ging man nach Berlin, war die Lage völlig anders, als wenn man in Baden war. Und so weiter. Denn die Einheitlichkeit der Verhältnisse, die Frankreich kannte, die gab es in diesem Deutschland ja auch noch durchaus nicht. Sie musste eins der Ziele des Revolutionsprozesses sein. Aber ein Ziel, an das man noch nicht unmittelbar als vorausverwirklicht, um es weiterzutreiben, anknüpfen konnte. Und so wie von hier aus müssen wir diese widerspruchsvolle, merkwürdige Lage in jenen Staaten des Deutschen Bundes uns ansehen, in denen gleichwohl sich die ersten breiten Versuche der Aufrichtung einer deutschen Arbeiterbewegung über Kleinstkader wie den Kommunistenbund hinaus ergeben haben.